auch über die Festtage macht Travel News keine Pause. Hallo miteinander, das ist die neueste Ausgabe vom Travel News Talk. Ich bin der Reto Sutter, Chefredakteur von Travel News und habe heute eines der bekanntesten Gesichter aus der Schweizer Reisebranche zu Gast. Einerseits, weil er schon sehr lange dabei ist und einen Haufen Spuren hinterlassen hat. Und andererseits, weil er gerne unter die Leute geht und den Smalltalk perfekt beherrscht. Seit gut 4 Jahren ist er CEO vom Reiseatelier in Bassersdorf. Herzlich willkommen im Talk, Cyril Zimmermann.
Danke vielmals, Reto. Ich bin sehr gerne da. Danke vielmals.
Cyril, als ich dich zu dem Talk eingeladen habe, bist du gerade in Afrika unterwegs gewesen. Was hast du dort für eine Reise gemacht?
Ich durfte eine Reise begleiten. Ich mache so alle 2 Jahre eine Namibia-Reise unter dem Motto «Einfach luxuriös». Und dann sind wir mit den 3 Landcruiser, Dachzelt, 3000 Kilometer quer durch Namibia durch und mit 10 glücklichen Gästen wieder heimgekehrt.
Irgendwelche Pannen, Probleme oder alles reibungslos?
Ja, reibungslos ist es erst, wenn du die Panne hast. Ich glaube, das gehört dazu. Also wir sind 3 Mal bei der Autogarage, gehen die Pneu wechseln natürlich, das braucht es. Einmal ist das Auto nicht mehr angegangen. Das braucht es auch, aber man hat immer wieder Leute dabei, die das auch noch spannend finden. Also ich glaube, Abenteuer und Namibia, das gehört zusammen.
Was war das jetzt für eine Gruppe, die du dabei hatte? Ist es Namibia querbeet oder hat es so eine Kernzielgruppe gegeben?
Ja, es ist natürlich, wenn man so Reisen anbietet, hat einen gewissen Wert, preislichen. Das heisst, die Leute sind so ab 45 bis 70. Eigentlich in meinem Umkreis oder durch Empfehlungen, die dann kommen. Ich schreibe das aus, ganz normal, und die Leute können sich einfach anmelden. Und ich bin eigentlich auch überrascht, wie sich das am Schluss dann zusammensetzt.
Wie häufig kommst du generell um, sei es auf Studienreisen oder bei Reiseleitungen?
Das ist die meistgestellte Frage von meinen Kollegen. Wie viel bist denn du in den Ferien? Ich glaube, im Jahr mache ich so vielleicht 5-6 so begleitete Reisen. Es kommt ein bisschen darauf an, auf die Saison. Jetzt kommt ein Lappland, da gehe ich tatsächlich 3 Mal mit. Das ist einfach, weil die Nachfrage so extrem ist. Aber sonst probiere ich auch wieder mal im Büro zu sein.
Sehr schön. Was ist faszinierend an Lappland? Warum hast du dort den Ärmel reingenommen?
Ich bin, glaube ich, ein Winterkind. Ich liebe den Tiefen, den Schnee, wirklich so die richtige Winterlandschaft. Vielleicht auch ein bisschen das Romantische. Das gefällt mir sehr. Man taucht ein bisschen zurück, vielleicht auch ein bisschen Kindheit, also ein bisschen das romantische auch Weihnachtsfeeling. Und ich habe gemerkt, dass die Leute unsicher sind, dort raufzugehen, wohnen soll ich, wie soll ich. Und wenn sie jemanden dabei haben, wo sie ihnen vertrauen, dann funktioniert das eigentlich. Und ich gehe einfach ultra gerne in den Schnee.
Welche sind generell Gegenden auf der Welt, die es dir am meisten angetan haben? Wir haben jetzt über Lappland geredet, über Namibia geredet. Gibt es andere Orte, wo du sehr gerne gehst und vielleicht auch schon mehrmals gewesen bist?
Ja, ich denke, wenn ich jetzt könnte wählen, würde ich in Griechenland ein Häuschen haben. Ich habe das Gefühl, ich bin dort sehr, sehr gut verbunden. Das würde sagen, das gefällt mir am besten. Es gefällt mir aber auch Costa Rica mit der ganzen Natur. Das gefällt mir auch. Ich liebe die Vielfalt der Welt.
Griechenland ist ja doch auch sehr vielseitig. Wo wäre es konkret? Gibt es so den Platz, wo du sagst, dort müsste ich sein?
Ja, eigentlich meine Lieblingsinsel ist Samos. Ich glaube, da geht einfach niemand mehr heute. Aber früher bin ich sehr viel auf Samos gegangen. Aber ich war jetzt letztes Jahr in Folegandros gewesen. Kennt, glaube ich, auch niemand. Aber das ist einfach traumhaft. Es sieht aus wie bei Mamma Mia, ein Musical, wenn man dort oben ist. Wunderbare kleine Inseln. Ich habe auch gerne die kleinen griechischen Inseln.
Lass uns zurückschauen auf deine Anfänge, Cyril. Wo bist du in der Reisebranche eingestiegen?
Ja, mein Einstieg in Tourismus war eher ein zufällig. Als ich da mit 14, 15 Jahren eine Lehrstelle suchen wollte, dann habe ich so ein bisschen geschwankt zwischen Versicherung und Reisebüro. Und meine Mutter hat mich, glaube ich, dann überzogen, also, geh doch ins Reisebüro, ist viel schöner. Lustigerweise ist die Versicherung heute mein Kunde. Das ist eigentlich noch spannend.
Also was war das für eine Versicherung?
Dürfen wir da Werbung machen? Es ist die Mobiliarversicherung. Ich wäre jetzt dort gelandet. Aber nachher bin ich habe mich beworben bei Falinda. Lustig ist ein Griechenland-Spezialist. Falinda-Reise. Die älteren Hörer die kennen das wahrscheinlich noch. Und der Falinda war aber im Verkaufsprozess in Kloten mit Passage-Reise, mit dem Beat Walser. Und als ich mich beworben habe, habe ich gar nicht gewusst, dass ich zu Passagereisen gehe. Ich habe immer gemeint, ich gehe zu Falinda. Bis ich dann am Schluss am Tag dort natürlich den Vertrag und alles. Und dann habe ich gesehen, okay, ich bin bei Passagereisen in Kloten.
Wie ist es nach der Lehre weitergegangen?
Ich wollte dann wechseln, mich entwickeln. Ich bin beim Tomi Stiernimo, beim Koni, hätte ich dann anfangen können. Und dann hat sich aber das eine oder andere überschlagen. Und ich durfte entscheiden, ganz, ganz kurzfristig für ein Büro aufzunehmen im Bassersdorf. Und zwar ist das so von Mittwoch auf Montag gegangen. Ich musste mich gerade informieren und auch entscheiden. Und ich habe dann wirklich am Mittwoch gesagt, mal, ich mache ein Büro auf. Am Montag haben wir es geöffnet. Das ist, weil ein anderes Büro dort zugegangen ist, haben wir eine riesige Chance gesehen. Und so bin ich eigentlich 2001 plötzlich selbstständig gewesen.
Sehr jung, oder?
Sehr jung, ja. Ich war 25 gewesen. Und ich habe den Beat Walser immer im Rücken gehabt, als Türöffner auch und als Mentor. Und er hat mich dort sehr unterstützt. Und so ist das eigentlich relativ einfach gegangen.
Hast du es sofort zugetraut, schon die Verantwortung zu übernehmen? Oder ist es so ein schleichender Prozess gewesen, wo du dann auch immer besser reinkommen bist?
Man muss wahnsinnig viel lernen, wenn man so etwas auftut und neu anfängt. Das ist, ich musste jeden Schreiber posten, ich musste ein Blöckchen holen im Migros, wenn ich es vergessen habe. Am Anfang ist es sehr schwierig, man fängt wie null an. Aber ich sage, wenn man bei null anfängt, kann man auch nichts verlieren. Und ich bin eigentlich ein recht mutiger Mensch. Ich habe immer das Gefühl, der Mutige gehört die Welt. Und ja, weil man nichts verlieren kann und man hat gute Leute im Hintergrund, finde ich, soll man es versuchen.
Bist du schon als Teenager jemand gewesen, der gerne Verantwortung übernommen hat, der so ein bisschen vorausgegangen ist und auch so ein bisschen das Unternehmergen in sich hinein hat oder gehabt hat?
Ich habe nie gewusst, dass ich ein Unternehmergen habe, weil ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie. Aber ja, meine Art oder mein Charakter ist ein bisschen, dass ich ein bisschen vorausgegangen und manchmal ein bisschen lautes Maul habe. Du hast gesagt, ich tue gerne Smalltalk. Ich habe manchmal ein bisschen lautes Maul, das weiss ich. Aber ich glaube, wir dürfen auch etwas riskieren und dann schafft man es auch.
Wie ist es dann weitergelaufen mit dem Büro? Hat das sofort Fahrt aufgenommen oder wie war das?
Es war 2001 im Juli. Dann kam 9-11, Swiss Air Grounding. Wir hatten den grossen Absturz. Nicht lustigerweise, meine ich nicht so, aber im Bassersdorf, also dort, wo mein Büro war. Und natürlich, es ist ganz schlecht gelaufen. Wir mussten alles in den Hinterschein arbeiten. Es war ein bisschen so Corona-Style. Aber ich habe den Mut nicht verloren, zum Glück. Ich habe da auch mit nichts angefangen und auch nichts verlieren können. Und plötzlich ist es aber dann gelaufen und immer besser gelaufen. Und ja, ich konnte zum Glück durchhalten.
Wie viele Leute sind da gewesen?
Ich habe eigentlich allein angefangen, dann habe ich eine Mitarbeiter bekommen. Die hat mir dann aber nach 9-11 hat sie mir angerufen und gesagt, weißt du was, du läutest mir an, wenn du mich wieder brauchst. Du musst mir auch keinen Lohn zahlen. Ich bin da, wenn du mich brauchst, aber ich bleibe jetzt einmal daheim. Und so konnte ich eigentlich ohne Lohn können bis im Winter überleben. Und sie ist nachher wieder arbeiten und war jahrelang bei mir im Büro.
Welche sind die nächsten Schritte von dir? Wie ist es dann weitergegangen?
Es ist immer grösser geworden. Die Sportreisen sind dazugekommen, 2003 dann. Und das hat dann wirklich recht Fahrt aufgenommen. Und 2009 habe ich dann das Büro dann Knechtreisen verkauft. Zusammen mit dem Beat Walser.
Du hast die Sportreisen angesprochen, die du aufgezogen hast im grossen Stil. Ja, warum hast du auf das gesetzt?
Ein bisschen ein Zufall gewesen. Ich bin Fußballpräsident bin ich gewesen, Fußballfest tätig. Ich habe auch so eine Sportmanagement-Ausbildung gemacht. Irgendwie bin ich immer im Sport so ein bisschen vernetzt gewesen. Aber der Türöffner auch dort ist eigentlich der Beat Walser gewesen. 2003 hat er dann gehört von jemandem in Langenthal, von Kovac Sportreisen. Eine alte Firma, dass er aus einer Nachfolgeregelung machen will und will verkaufen. Dann sind wir wirklich auch einfach, wir sind ins Auto gesessen, sind wir auf das Langental rauf. Ganz eine lustige Geschichte gewesen. Und dann haben wir dann das Büro übernommen und am nächsten Tag sind wir eigentlich der grösste Trainingslagerveranstalter gewesen, vor allem für Italien. Und dann ist uns gar nichts anderes übrig geblieben. Einfach, wir müssen durchziehen und starten und wachsen, ja.
Ist es ein bisschen Learning by Doing für dich?
Ja, das Thema ist natürlich, wenn du im Thema rein darfst arbeiten, Sport, Fußball, das ist in dem Sinn einfach gewesen. Aber was neu dazu kam, ist das ganze Einkaufen, dass wir das verhandeln mit den italienischen Hotels, mit den Gemeinden, das ist wirklich, haben wir auch wirklich, wie man es in den Büchern könnte oder wie man im Film sieht. Und das ist ein grosses Learning gewesen und eine fantastische Zeit. Ich habe das auch nicht allein gemacht, ich habe dann zum Glück den Marc Strasser anwerben. Der ist heute beim Travel Club auch sehr erfolgreich und wir haben dann zusammen das aufgezogen und es war eine fantastische Zeit, so ein bisschen wie so Start-ups. Ja.
Wie gross war die Nachfrage für so Trainingslager?
Die ist eigentlich, ich bin immer überrascht, wie gross die ist. Also wir haben etwa 150 Mannschaften abgewickelt, das ist eigentlich vielleicht so, ich würde jetzt sagen, ein Drittel vom Markt. Ich sage immer so wahrscheinlich 400-500 Mannschaften gehen. Wir haben 150 von denen abwickeln und die gehen ja alle zwischen Februar und März. Also man hat 2 Monate lang einen richtigen Vollrush und dann hat man es dann wieder ein bisschen ruhiger. Also ich glaube, dass der Markt ist jetzt sehr gross. Es tummelt heute ja immer noch viel dort drin. Und ja, es war spannend gewesen.
Du hast gesagt, 2009 hat Knecht übernommen. Inwiefern hat sich dein Arbeitsalltag, dein täglicher Job geändert durch die Übernahme, wenn überhaupt?
Ja, ich bin natürlich überrascht gewesen, so in einen Grossbetrieb gekommen. Plötzlich hast du ganz Haufen andere Abläufe, andere Chefs. Es war eine hochspannende Geschichte gewesen. Es ist dann immer ein bisschen mehr dazugekommen. Wir haben dann plötzlich auch im Unihockey, im Beachvolleyball, ich habe eine Girling-Mannschaft in der Schweiz, habe ich da rumgeflogen, da unsere, die haben ja immer gewonnen auch. Die sind dann plötzlich Weltmeister geworden. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir so gut sind im Girling. Und so sind wir eigentlich bis zum House of Sport haben wir dann gemacht. Das ist dann das ganze Heli-Ski und das Golf aus Zürich habe ich dann auch noch in dem Sinn bekommen. Dort mit dem Abgang von Kenny Prévost. Und plötzlich waren wir 24 Leute im Haus und wir haben Sportreisen verkauft. Wirklich, ich habe das Gefühl, ich glaube, wir haben dann in der Champions League mitgespielt.
Und gleich hast du dann 2020 gesagt, fertig, Schluss, ich höre da auf. Wieso?
Das haben alle gefragt. Dann gesagt, wie kannst du nur hören? Du hast den Traumjob und warum machst du das? Und ich habe auch wirklich einen Traumjob. Ich habe ihn heute noch. Ich habe ihn gehabt, ich habe ein fantastisches Team gehabt. Irgendwann bin ich zu dem Zeitpunkt gekommen, persönlich gesagt, jetzt brauche ich einen Wechsel, es ist mir zu viel. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man das sagt. Oder? Das dürfen wir ja, das ist ja sicher eine Schwäche. Aber es ist wahnsinnig viel gelaufen bei uns im Büro, mit 24 Mitarbeitern, die ich dann direkt geführt habe, auch ein bisschen zu viel am Schluss. Aus meiner Sicht hatte ich auch zu viele Sitzungen gehabt. Ich bin so ein schlechter Sitzungsgänger. Ich habe sehr viel müssen oder dürfen an Sitzungen. Ich habe natürlich auch viel gelernt, das ist klar. Aber für mich war es zu viel gewesen und habe gesagt, bevor ich krank werde und bevor ich nicht mehr mag, möchte ich eine Auszeit. Ich wollte eigentlich ein halbes Jahr Auszeit machen. Ich habe mir das schon immer geträumt, einfach mal nichts machen. Dann habe ich relativ früh gekündigt eigentlich. Am Anfang des Jahres habe ich gekündigt und nicht wegen Corona. Es ist einfach auch noch gerade das Corona dazugekommen. Das ist ein bisschen schwierig geworden. Und dann habe ich aber einfach bis Ende Jahr noch fertig gemacht in dem 2020. Und bin ausgeschieden aus Knecht, auch mit meinem weinenden Auge. Ich habe ein fantastisches Team zurückgelassen. Aber ich musste auf meine Gesundheit hören und es war ein wichtiger Schritt gewesen. Ich glaube, ich darf auch mal einen Schritt zurück machen.
Also bist du gefühlt kurz vor einem Burnout gewesen? Oder wie würdest du es beschreiben, deinen psychischen Zustand auch zu dem Moment?
Ja, Burnout ist ja so heute so ein bisschen das Modewort. Oder? Ich weiss gar nicht genau, ab wann dass man ein Burnout hat. Und dass man viel schafft, das ist nie das Problem. Es ist ein bisschen viel zusammengekommen natürlich. Plötzlich kommt der Druck auch von überall her. Und ich habe einfach gemerkt, für mich ist es jetzt gut. Ich habe super viel erreicht. Mir ist es auch nie ums Geld gegangen. Natürlich will man viel Geld verdienen. Jeder will Geld verdienen. Aber ich habe gesagt, ich mache lieber einen Schritt zurück, mache eine Auszeit und dann fange ich wieder selber an, etwas Kleineres. Und ich habe einfach gesagt, ich möchte ein bisschen weniger Mitarbeiter. Obwohl ich alle geliebt habe natürlich, sie sind super gewesen. Aber wenn du 24 Leute direkt führst, ist das einfach viel.
Was bist du für ein Chef? Wie führst du? Was ist dir wichtig im Umgang mit dem Personal?
Mir ist die Wertschätzung mit den Leuten enorm wichtig. Also, wir müssen kollegial sein. Wir müssen respektvoll miteinander sein. Mir ist die Wertschätzung gegen beidseitig sehr, sehr wichtig. Ich lasse sie sehr viel machen. Ich lasse ihnen sehr viele Freiheiten. Ich fordere aber auch viel. Ich will, dass man nicht auf die Zeit, auf die Uhr schaut, wenn das man schafft, wie das man schafft. Ich will, dass man immer kundenorientiert ist. Und das ist immer so ein blasser Spruch, ein bisschen Kundenorientiertheit. Aber man muss sehr nahe beim Kunden sein. Und das ist mir wichtig. Und wenn sie gut arbeiten, dürfen sie auch mal frei machen und viel verdienen. Und da bin ich sehr wohl bereit, da ein bisschen mehr zu machen, wie einfach nur ein Chef sein.
Du hast hier rund um deinen Abgang im Travel News Interview gesagt, du seist eben lieber Unternehmer statt Manager. Was hat es mit dem genau auf sich gehabt?
Ja, ich habe immer gesagt, Manager ist ja so, du tust mit fremdem Geld fremde Entscheidungen umsetzen. Und das ist gut bis zu einem gewissen Punkt. Das ist auch spannend, oder? Plötzlich hat man viel mehr Budget. Aber ich habe gesagt, ich möchte lieber Unternehmen sein. Ich möchte meine Fehler können selber machen können. Und ich möchte können gerade stehen für meine Fehler, aber dafür auch mein Sieg selber feiern. Und ich glaube, Unternehmertum und Managertum hat überhaupt nicht miteinander zu tun.
Wie wohl hast du im Knecht-Universum gefühlt als Ganzes, was ja doch ein rechtes Koloss ist, sage ich jetzt, auf den Schweizer Markt bezogen?
Ich bin natürlich ein bisschen blauäugig gerutscht. Mit dem Verkauf von meinem Büro oder von unserem Büro habe ich gesagt, dann möchte ich gerne in die Geschäftsleitung. Ich habe das einfach so salopp gesagt und dann hat es geheißen, ja, da kommst du bei uns in die Geschäftsleitung. Und dann bin ich an die Geschäftsleitungssitzungen und dann bin ich natürlich schon ein bisschen ein Greenhorn gewesen, das ist klar. Und ich bin auch zwei, drei Mal wirklich platt aus dem Büro rausgelaufen. Ich habe super viel gelernt. Es ist ein Koloss und trotzdem geht es auch dort um Menschen. Natürlich, es sind viel mehr Themen, die dann plötzlich umgesetzt werden. Und ich durfte auch andere Themen, weitere Themen bearbeiten, was enorm spannend ist. Und ich habe sehr viele spannende Menschen kennengelernt und auch sehr viele gute Menschen.
Jetzt können wir gerade den Bogen schlagen zum Jahr 2025 bei Knechtreisen, wo doch sehr turbulent war, unter anderem mit dem CEO-Wechsel. Wie intensiv verfolgst du die Vorgänge noch bei Knecht?
Offiziell schaue ich nicht. Aber natürlich, ich meine, dort, wo man mal dabei war, schaut man natürlich. Und zwar nicht hämisch oder nicht irgendwie, auch nicht versucht, gar nicht werten, sondern mehr so, ja, was ist passiert mit der Firma oder wie geht das weiter? Und ja, meine Liste, ich tue es aber wirklich nicht wertend. Ich möchte eigentlich nur, dass es ihnen auch gut geht. Weil es jetzt so viele gute Menschen, die dort arbeiten. Natürlich, jetzt kenne ich auch nicht mehr so viele. Es sind schon sehr viele gegangen. Das ist klar, der ganze Ablauf. Aber ich schaue, es interessiert mich sehr, was Knecht macht. Ich glaube auch, der Knecht ist immer noch sehr ein wichtiger Partner. Und ich glaube auch, dass sie einen guten Job machen auf der einen Seite. Ich sehe ja nicht alles und sehe auch keine Zahlen. Aber ich glaube, sie machen einen guten Job. Und eigentlich habe ich sogar Freude, dass es ihnen gut läuft.
Das andere grosse Thema dieses Jahr, die Übernahme von Hotelplan durch der Tour. Wie beurteilst du das? Inwiefern hat es auch einen Einfluss auf eure Arbeit beim Reiseatelier in Bassersdorf?
Ich meine, wenn die Migros entscheidet, als Detailhändler sich da zu trennen von ihrem Nicht-Kerngeschäft, dann verstehe ich das absolut. Sehe ich auch. Ich glaube aber auch, dass der Migros den Hotelplan unterschätzt hat. Und zwar auch Kunden unterschätzt und Mitarbeiter. Wie ich immer halt sage im Tourismus, es geht um Menschen. Und der Hotelplan hat ein sehr gutes Image gehabt, auch bei den Kunden, auch bei Migros-Kunden. Und ich glaube, dass es strategisch ein schwieriger Entscheid ist, aber wahrscheinlich ein nachvollziehbarer. Ein Detailhändler kann wahrscheinlich nicht Reisen verkaufen. Ist wahrscheinlich so. Ausser, aber in Deutschland sieht man es, es geht ja dann gleich auch. Was mir sehr leid tut, sind eigentlich die guten Mitarbeiter, dass jetzt natürlich eins und eins gibt, nicht zwei. Das gibt es immer so, wie sagt zwar immer, es werden keine Mitarbeiter entlassen, aber die Sprüche kenne ich. Das ist natürlich nicht so. Ich glaube, für die Branche ist das zweischneidig. Es ist, auf eine Art gibt es ein bisschen Konsolidierung natürlich. Das ist ein bisschen Marktmacht, die selten gut ist, wo aber gleichzeitig auch wieder Raum gibt für kleinere Player. Und ich glaube, kleine, mittlere Theos, Reisebüro haben wieder eine Chance. Also wenn ich sehe, in unserem Dorf, ja, Hotelplan Koningen zusammen, also es hat wieder Platz, ein Ladenlokal wäre wieder frei. Und ich glaube auch, dass die Mittleren und Kleinen eher wieder mehr Chancen bekommen. Je grösser die Grossen sind, je weniger flexibel sind sie, je weniger nahe am März sind sie auch. Obwohl sie gross sind, sind sie weniger nahe beim Kunden direkt. Und das gibt Chance für uns auch.
Auf was sind ihr spezialisiert? Du hast es gesagt, ihr seid nicht einfach Massenabfertiger, bös gesagt, sondern die gehen auf Kunden ein, wenn wirklich gezielte Angebote machen, weil es sind so ein bisschen die Kerngebiete auch, die ihr sehr gut verkauft.
Ich glaube, unsere Kerngebiete sind schon natürlich ein Namibia, ein Lappland, aber auch ein Indischer Ozean, lang auch Nordamerika, da sind wir jetzt ein bisschen am Schwächeln, natürlich alle zusammen. Wir versuchen schon im Langstreckenbereich stark zu sein, wo man auch wirklich eine Beratung braucht, wo man auch wirklich komplizierte Sachen zusammensetzt. Wir hatten gestern Abend einen Kundenabend gehabt. Wir machen sehr viele so Kundenabende. Dort muss man gut zuhören. Dann hat man meistens schon für die nächste Reise, die dann eben nicht an dem Abend stattfindet, auch wieder ein Thema. Also man kann schon, man muss nahe beim Kunden gut zuhören und dann schauen, dass man ein individuelles Programm für ihn hat. Das ist die grosse Schwierigkeit heute, ja.
Wie ist das Reiseatelier eigentlich entstanden, dann nach deiner Auszeit? Wie ist das vor sich gegangen?
Ich wollte reisen, 6 Monate, ist nicht gegangen. Dann habe ich halt einfach wieder ein Büro aufgetan. Ja, das ist meine Frau, die gesagt, du solltest eigentlich wieder arbeiten, statt daheim rumhocken. Dann gesagt, ja, ist klar, mache ich. Dann habe ich jetzt ein Büro aufgetan, das heisst nicht Reiseatelier geheissen, es hat Traumziel geheissen. Dann habe ich gesagt, ich muss einfach ein Büro aufgetan, damit ich meine Kunden betreuen kann. Und dann haben wir Gespräche zusammen mit dem Marcel Gehring vor allem von Let's Go. Haben wir dann im Laufe des Frühlings gesagt, machen wir doch das Reiseatelier, wo eine Art Coworking ist, wo einen Platz gibt für Leute, die wieder möchten anfangen. Das ist eigentlich so entstanden. Wie häufig entsteht etwas einfach so bei einem Bierli?
Jetzt bist du der einzige Mann mit 4 Mitarbeiterinnen im Reiseatelier. Hast du gezielt Frauen um dich herum geschart oder hat sich das einfach ein bisschen so ergeben?
Das könnte da eine Kollegenfrage sein. Das ist ein Zufall. Ich habe tatsächlich bei Knecht Sportreise oder bei Knecht Reise in Klot ein paar Männer gehabt. Die sind einfach all da geblieben. Und das ist nicht eine gezielte Suche. Ich sehe einfach auch, wenn ich auch Schule gebe oder wenn ich unterwegs bin, es hat einfach wahnsinnig viele Frauen in unserer Branche. Darum, ich glaube, der Anteil ist automatisch ein bisschen hoch. Vielleicht bin ich auch einfach ein guter Frauenchef. Ich weiß es doch auch nicht. Aber es ist kein Kriterium, um bei mir zu arbeiten.
Du hast gerade angetönt, du bist nicht nur Geschäftsinhaber, sondern seit vielen Jahren auch Dozent an der Höheren Fachschule für Tourismus IST in Zürich. Wie bist du dazu gekommen?
Das ist schon eine alte Geschichte. Ich bin dazumal kurz nach der Lehre bin ich in Amerika gsi, Zeitli, und dann bin ich heimgekommen. Dann läutet mir der Louis Not an. Er war auch ein Koryphäe natürlich in unserer Branche. Dann hat der Louis gesagt, Cyril, ich brauche einen Dozent. Mir ist der von USA ausgefallen. Dann habe ich gesagt, ja, Louis, ich bin noch nie, ich kann das ja gar nicht. Was muss ich denn machen? Er sagt, das ist überhaupt kein Problem. Du stehst an, erzählst ein bisschen etwas, du bist jetzt ja gerade gewesen. Und dann kommt das gut. Da tatsächlich, am Folgetag bin ich in die Schule. Das war noch nicht an der IST, das war ja vorher noch ein bisschen anders gewesen. Und dann bin ich vor die Klasse gestanden und gesagt, ja gut, ja. Also heute haben wir über USA.
Bist du einfach der Typ, der dann findet, ja, jetzt mache ich das halt, wenn der das findet? Ich meine, es braucht ja doch auch noch ein bisschen Mut, dass man einfach sagt, ich stehe vor einer Klasse und schaue mal, wie das rauskommt.
Ja, wahrscheinlich bin ich der Typ dazu. Ich stehe noch gerne vor den Leuten an und erzähle ein bisschen etwas. Der Louis hat mich natürlich auch gekannt, hat ja gewusst, ein bisschen, wie ich bin. Ich glaube, es gibt viele in unserer Branche, die so sind. Ich glaube, unsere Branche ist ein bisschen so.
Was hast du nachher dann unterrichtet über die Jahre? Welche sind deine Kernthemen gewesen?
Ich bin lange bei den USA geblieben, also Nordamerika. Habe dann auch switchen. Ich habe auch Ozeanien, also Australien, Neuseeland habe ich. Ich gebe Skandinavien. Es ist dann plötzlich nach Karibik dazugekommen. Es ist dann immer so ein bisschen dazugekommen und wieder gegangen. Es ist ja dann auch immer im Wechsel, was wird überhaupt unterrichtet. Und seit ein paar Jahren gebe ich Travel Design. Das ist so Tour Operating für die HF an der IST. Und es ist ja seit ein paar Jahren jetzt wirklich an der IST in Zürich und immer da die Lehrlingsausbildung nur.
Inwiefern bist du über die Jahre ein besserer Dozent geworden? In welchen Punkten hast du dich verbessert?
Eine gute Frage, das ist mir noch nie gestellt worden. Wie wird man besser? Ich glaube, man wird halt ein bisschen ruhiger und ein bisschen konzentrierter oder man hört mehr auf die Jungen. Ich glaube, das Wechselspiel ist besser geworden. Wenn man gerade anfängt oder wenn man so ein Skript vor sich hat, am Anfang tut man das Skript ablesen und dann doziert man wirklich so ein bisschen frontal. Und heute ist das nicht mehr gefragt. Heute muss man auch da sehr individuell auf die Studenten eingehen. Jeder braucht ein bisschen einen anderen Approach. Wie komme ich zu einer Lösung? Und ich glaube, so bin ich tatsächlich besser geworden, so das Individuelle mit den einzelnen Studenten.
Wie haben sich die Studenten über all die Jahre entwickelt?
Die bleiben immer gleich jung. Das ist eigentlich das Erstaunliche. Ich werde langsam alt, wenn man das so sieht. Ich sage jetzt, die Features, die sie mitbringen, das Know-how, das sie mitbringen, hat sich verändert. Klar, heute ist es sehr digital geworden. Ich glaube aber auch, dass für die Studenten dass die ganze Digitalisierung auch eine Überforderung ist. Es war gerade gestern wieder in der Schule ein Thema, ja, wie tue ich das überhaupt anwenden? Es hat so viele Tools. Und ich glaube sogar, die Digitalisierung ist für sie eine Überforderung. Das hat sich sehr geändert. Sonst ist es eigentlich immer noch gleich. Sie kommen mit viel Enthusiasmus, auch viel Tourismusromantik. Und das motiviert mich immer. Sie sind so wahnsinnig motiviert im Tourismus. Das freut mich.
Auch an der IST hat es letztens ein bisschen gerumpelt, was man gehört hat, mit mehreren Wechseln von der Chefin. Wie hast du die letzten paar Jahre erlebt?
Ja, ich weiß auch nicht genau, wer denn meine Chefin ist als nächstes. Nein, natürlich, ich weiß es schon. Aber es hat ein bisschen viel Wechsel gegeben. Wir haben früher natürlich auch sehr lange sehr viel Ruhe gehabt. Und Tana Richener das gemacht hat über die vielen, vielen Jahre. hat es eine wahnsinnige Ruhe drin gehabt in der ganzen Abwicklung. Man hat gewusst, jeder gewusst, wer macht was, wo muss ich was fragen, wer ist für was zuständig. Und das hat jetzt extrem geändert. Und das ist tatsächlich, kommen wöchentliche Mails über, was sich jetzt alles verändert. Und das ist für einen Dozent schwierig. Ich bin aber ja nur wenig dort, das geht noch einigermaßen. Für die Studierenden ist es sehr schwierig geworden. Ich glaube, ein bisschen mehr Ruhe täte gut, das versuchen sie ja auch. Und ich muss auch sagen, die neue Chefin, die da dabei ist, die macht es wirklich, wirklich gut. Und ich hoffe sehr für die Schule, dass sie die Ruhe wieder findet.
Wie hat die Stimmung jetzt wahrgenommen an der Schule? Hat man das schon ein bisschen gespürt, dass es da ein bisschen rumort im ganzen Konstrukt, aber auch unter den Studenten, die dann halt damals so ein bisschen nicht genau gewusst haben, wodurch es geht?
Ich glaube sehr, dass die jungen Leute immer auch eine Führung brauchen. Immer. Man hat das Gefühl, heute muss alles frei sein und locker sein. Aber ich glaube, sie brauchen eine Leitplanke. Und wenn es keine Leitplanke hat auf einer Autobahn, dann fahren die Leute ja auch irgendwo durch. Und so ist es halt auch. Es braucht immer Leitplanken. Und die muss man jetzt wieder hinbekommen. Die ist man jetzt auch dran, dass man die hinbekommt. Aber es ist alles so dynamisch geworden. Und ich hoffe einfach, dass die Besitzerschaft auch die gewisse Ruhe hat oder die Langfristigkeit hat, dass sie die Ruhe auch reinbringt.
Was sind konkret Punkte gewesen, die dich angefangen haben zu stören, wo du gesagt hast, da habe ich Mühe, mich mit dem zu arrangieren?
Ja, das ist natürlich das sind persönliche Sachen, wenn alles zum Beispiel, heute läuft alles hybrid. Das heisst, die Studenten dürfen sein, wo sie wollen. Sie können sich online zuschalten, dürfen in der Klasse sein. Dann kann es sein, dass du vielleicht mit zwei, drei in der Schule frontal eine Schule gibst, aber 12 sind daheim an den Bildschirm. Und das ist eine Herausforderung, weil man natürlich, man versucht ja allen gerecht zu sein. Man versucht, jeden wirklich so persönlich abzuholen, auch mit seinen Problemen oder mit seinen Fragen. Und wenn dann da Hybrid-Schule ist, ist das eine Herausforderung. Dass es für die Studenten gäbig ist, wenn du irgendwo im Wallis und Chur noch nicht musst auf die Zürich fahren, ist absolut verständlich. Ich glaube, das ist ein Problem, das die Dozenten ein bisschen lösen
müssen. Mit wie viel Freude machst du es noch?
Ja, eben sehr. Ich bin eigentlich wahnsinnig motiviert. Ich muss jetzt aber schon, ich habe jetzt auch ein bisschen einen Wechsel drin, dass ich ein bisschen weniger Schule gebe, weil ich wahnsinnig viel sonst zu tun habe. Aber die Freude, wenn ich in die Schule komme, die motivierten Studenten, finde ich immer noch bereichernd. Ich lerne auch viel von den jungen Leuten. Es ist ein Wechselspiel und ich finde auch dort, wir sind oft ein gutes Team. Gestern habe ich 2-3 KI Sachen herausgefunden, die ich gar noch nicht kennt habe, weil sie mir das beigebracht haben. Also wir bringen uns gegenseitig etwas bei und alles zusammen unter dem Rahmen vom Tourismus. Das ist fantastisch.
Cyrille, wir steuern auf den Schluss zu und am Schluss fange ich immer 3 Sätze an, wo ich froh wäre, wenn du für mich fertig machen würdest. Meine grösste Leidenschaft neben dem Reisen ist
meine Familie.
Damit Smalltalk an Events perfekt funktioniert, braucht es
einen authentischen Zugang zu den Menschen.
Und meine nächste Reise geht
auf Lappland.
Sehr schön. Ein bisschen längerer Tag gewesen als auch schon, aber sehr viele spannende Punkte. Cyrille Zimmermann, danke vielmals, dass du für Travel News Zeit genommen hast. Ich wünsche dir privat und beruflich alles Gute. Und jetzt zuerst einmal ganz schöne Festtage.
Danke vielmals.
Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Den nächsten Travel News Tag gibt es heute in einer Woche. Auch euch wünsche ich ganz einen schönen Ausklang vom Alten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Merci vielmals für eure Treue. Ich hoffe, ihr hört weiterhin regelmässig unseren Podcast. Eine gute Zeit. Ciao miteinander.